Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr auch heute die Predigt hört. Das einzige, feste, beständige, aber auch ermutigende, stärkende, was wir in dieser Zeit haben, ist das, was uns Gott sagt, die Nähe Gottes, das Wort Gottes, die Verheißungen Gottes. Aber natürlich auch liebe Menschen, die um uns herum sein können, klarer Fall. Nur leider können wir uns auch an diesem Sonntag nicht sehen, höchstens eben über Zoom. Aber wir wollen beten, dass dieser Ausnahmezustand bald aufhört. Lasst uns besonders für unsere Politiker beten, dass sie Weisheit haben, wann diese Zeitspanne aufhören soll. Aber wir wollen auch füreinander beten. Wir wollen mit Gottes Hilfe uns in Geduld üben. Und ich denke, Gott wird uns auch die Geduld und die Kraft geben, durchzuhalten. Gott sei Dank kommt der Frühling, der ist nicht aufzuhalten durch ein Virus. Und so dürfen wir den Frühling genießen, die Wärme genießen. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Ich möchte zunächst einmal mit einem Gebet starten und dann will ich mit euch in das Wort Gottes schauen. Vater, wir danken dir für diesen Tag, für diesen schönen Tag, den du gemacht hast. Danke, dass wir uns freuen dürfen an der Natur, an dem, was du uns schenkst, auch an Wärme, an Sonne, an Vogelgezwitscher, an vielen schönen Dingen. Danke, Herr, dass wir uns besonders an dir freuen dürfen, an deinem Wort, an deiner Gegenwart in unserem Leben. Und Herr, ich bete, dass du uns auch jetzt dein Wort lebendig machst, dass du uns gerade auch im Blick auf diese Woche zeigst, wer du bist, Jesus, was du für uns getan hast, dass wir diese Woche in ganz besonderer Weise mit dir verbringen, an dich denken, uns mit deinem Erlösungswerk beschäftigen. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns jetzt leitest und segnest, auch in dem, was wir aus deinem Wort lernen wollen. Danke, dass du bei uns bist, bei jedem Einzelnen, an dem Ort, wo er ist. Und schenk du jetzt einfach Gnade zum Reden und zum Hören. Und danke, Herr, für deine Gegenwart. Amen. Ich möchte heute nicht über die aktuelle Weltsituation sprechen, nicht über diesen Ausnahmezustand und wie wir ihn bewältigen können und über das Coronavirus oder irgendwelche Dinge, die uns auch vielleicht nicht so erfreuen würden, sondern ich denke, dass es in Anbetracht dessen, dass am nächsten Sonntag das Auferstehungsfest in der ganzen Welt gefeiert wird, und auch angesichts der Tatsache, dass wir vor dieser ganz besonderen Woche stehen, der Karwoche, möchte ich gern mit euch einfach über unseren Herrn, über Jesus Christus nachdenken. Dies soll eine Predigt sein, die uns vorbereiten soll auf diese Woche, auf den kommenden Sonntag, soll uns bewusst machen, was Jesus für uns getan hat, immer wieder neu bewusst machen. Und letztlich wissen wir ja alle, steht und fällt unser Christsein mit unserer Beziehung zu Jesus. Ich lerne vom Apostel Paulus, dass er selber, obwohl er Jesus sehr gut kannte, mehr und mehr von Jesus lernen wollte, ihn kennenlernen wollte. Er schreibt zum Beispiel im Philipperbrief in Kapitel 3, Vers 10, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Und so möchte ich gerne, dass wir in dieser Zeit, in dieser Woche uns besonders damit beschäftigen, wer unser Herr und Meister ist, was er für uns getan hat. Und dazu möchte ich einen Abschnitt mit euch ansehen aus dem Kolosserbrief aus Kapitel 1, die Verse 13 bis 20. Und zwar gibt es im Neuen Testament eine ganze Reihe Abschnitte, die in ganz besonderer Weise Jesus beleuchten, in den Mittelpunkt, in den Fokus stellen, seine Persönlichkeit, sein Werk. Und Ein solcher Abschnitt ist eben Kolosser 1 ab Vers 13. Ich lese nach der Schlachterübersetzung und dann möchte ich mir einfach mit euch einige Dinge über Jesus ansehen, gerade damit wir uns neu bewusst werden, wer Jesus für uns ist. Kolosser 1 ab Vers 13. Gott hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Soweit Gottes Wort, soweit dieser Abschnitt vom Apostel Paulus, wo er neu zeigt, wie wichtig es ihm ist, selber Jesus anzusehen im Geist, aber dann es auch den Kolossen diesmal mitzuteilen, wie herrlich, wie großartig unser Herr ist. Und darum lautet auch der Titel meiner Predigt: Jesus Christus in allem der Erste. Auch angelehnt an diesen Abschnitt. Ich möchte mit euch kurz 7 Dinge betrachten, die uns in diesem Abschnitt über Jesus gesagt werden, die Paulus für wichtig findet, in der Leitung des Heiligen Geistes sie in den Mittelpunkt zu stellen. Natürlich kann man über Jesus noch viel mehr sagen, aber diese 7 Dinge fallen hier richtig auf und ich denke, sie können uns durchaus auch ermutigen und segnen. Trotzdem, in einer Zeit wie dieser, und ich denke, gerade unser Blick auf Jesus, gerade unser Festhalten an Jesus, gerade unser Bewusstsein, wer Jesus ist, wird uns in dieser Zeit Kraft und Durchhaltevermögen und Hoffnung und Zuversicht geben. Und darum möge es auch durch diesen Abschnitt geschehen. Ich fange gleich mit Vers 13 an. Da heißt es: Gott hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Sehr interessant, weil wir immer wieder vom Reich Gottes sprechen und Jesus uns auch lehrt zu beten, denn dein ist das Reich oder dein Reich komme und so weiter. Aber hier lesen wir, dass Gott uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also das Reich Gottes wird uns als das Reich des Sohnes Gottes dargestellt. Wir wissen es vielleicht alle oder die meisten von uns, dass der Engel vor der Geburt von Jesus zu Maria gesagt hatte in Lukas 1, Vers 32 bis 33, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und sein Reich wird kein Ende haben. Also schon vor der Geburt von Jesus wurde von seinem Reich gesprochen, dass er ein ewiges Reich gründen wird. Und Jesus selber hat es dann kurz vor seiner Kreuzigung zu Pilatus gesagt: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Also können wir zusammenfassen, das Reich Gottes, das Himmelreich, ist zugleich das Reich von Jesus. Und wir dürfen es mit Fug und Recht behaupten, dass er der König dieses Reiches ist, der Herr dieses Reiches, natürlich zusammen mit Gott, keine Frage. Aber grundsätzlich muss man feststellen, dass jeder, der in das ewige Reich Gottes kommen will, jetzt schon eine persönliche Beziehung zu diesem König des Reiches aufnehmen muss, haben muss. In Philipper 2, Vers 10 heißt es, dass vor ihm, vor Jesus, sich einmal jedes Knie beugen muss und bekennen muss, dass er der Herr ist, dass er der König ist und jeder König hat ein Reich. Also Ganz, ganz wichtig. Jesus ist der König des Himmelreichs. Er ist König. Er ist der König aller Könige, der Herr aller Herren. Er regiert. Und dein Reich komme bedeutet, das Reich Gottes soll kommen, bedeutet, das Himmelreich soll kommen, bedeutet, dass Jesus und sein Reich oder das Reich von Jesus kommen soll. Ich finde das wirklich interessant und das haben wir hier in diesem Abschnitt so geschildert und das dürfen wir kurz so bedenken. Zweitens lesen wir in Vers 14, in dem, nämlich in Jesus, wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das ist das zweite und absolut Wesentliche, was wir jetzt auch in dieser Woche besonders feiern und vor Augen haben, dass wir in Jesus die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Auch das müssen wir mal ganz wörtlich betrachten und wir stellen fest, dass uns hier erklärt wird, was Erlösung bedeutet. Jesus hat uns also die Erlösung erworben und zwar die Vergebung der Sünden. Es wird hier in einem Atemzug genannt, mit anderen Worten, Erlösung bedeutet Vergebung der Sünden. Also wir müssen von unseren Sünden befreit werden, unsere Sünden müssen uns vergeben werden, das bedeutet Erlösung. Und dann heißt es hier, in ihm, also in Christus haben wir die Erlösung. Und als drittes wird uns gezeigt, dass wir durch sein Blut die Erlösung haben. Das feiern wir jetzt besonders an Karfreitag. Darum ist Jesus der einzige Erlöser, weil kein anderer für unsere Schuld bezahlt hat. Er hat sein Leben hingegeben, durch sein Blut ist uns Vergebung der Sünden zuteil geworden. Also dreierlei, Erlösung heißt Vergebung der Sünden, das geschah durch sein Blut und somit nur in ihm, in Christus haben wir Vergebung der Sünden. In Vers 20 haben wir hier gelesen, dass alles durch ihn versöhnt wird mit Gott. Er machte Frieden durch sein Blut, lesen wir hier auch in Vers 20. In Vers 21 sagt dann Paulus, diesen Vers haben wir nicht gelesen, ist dann der nächste nach diesem Abschnitt, auch euch hat er jetzt versöhnt. Jesus ist also der Erlöser, der einzige Erlöser, in keinem anderen Namen ist das Heil, in keinem anderen Namen gibt es eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen, als durch Jesus. Da ist das zweite Großartige und ich bete für mich, für uns, dass uns das in dieser Woche neu bewusst wird. Das ist im Grunde der Vers, der über dieser Karwoche stehen kann. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Das dritte Großartige, was in diesem Abschnitt steht, finden wir in Vers 15. Dieser, nämlich Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Auch eine sehr nachdenkenswerte Aussage und Formulierung, die Paulus hier vornimmt, dass Jesus also das Ebenbild Gottes ist, das Ebenbild seines Vaters. Mit anderen Worten, Jesus hat sämtliche Fähigkeiten und Wesenseigenschaften Gottes. Er ist Gott. Im Hebräerbrief in Kapitel 1, Vers 3 heißt es, Christus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit oder der Ausdruck des Wesens Gottes. Das vollkommene Bild, man kann fast sagen, das Abbild Gottes, die Kopie Gottes, wie wir das jetzt auch immer sonst formulieren wollen, haben wir in Jesus. Im Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 6 sagt der Apostel Paulus, diesmal an die Gemeinde in Philippi, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Jesus ist also Gott gleich und darum hat er auch selber gesagt in Johannes 14, Vers 9, wer mich sieht, der sieht den Vater. Darum ist sein Opfer absolut vollkommen, weil er Gott gleich ist in seiner Reinheit, in seiner Heiligkeit, in seiner Majestät, in seiner Vollkommenheit. Darum ist auch sein Opfer vollkommen und darum kam auch niemand sonst dafür in Frage, dieses Opfer zu bringen, als Jesus, der Sohn Gottes, der Gott in allem gleich ist. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also erstens, Jesus ist der König des Himmelreichs. Zweitens, er ist der Erlöser der Welt, er ist unser Retter. Drittens, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Dann lesen wir in Vers 15 das vierte, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Der Erstgeborene, oder man kann sagen, der Erste. Klar, der Erstgeborene bedeutet zunächst einmal, der als Erster geboren wurde. Aber im Judentum und wir wissen so aus dem Alten Testament besonders, dass dieser Ausdruck der Erstgeborene eben nicht nur etwas zeigt von der Reihenfolge von Geschwistern, wer also der Erste war, der geboren wurde und dann der Nächste und so weiter, sondern es geht um einen, kann fast sagen, Titel, um eine vorrangige Stellung, um eine Position. Der Erstgeborene war der Vertreter des Vaters. Er durfte im Namen des Vaters handeln. Er war dann auch der, der für die Familie gesorgt hat. Auf jeden Fall ist es mehr als Erstgeboren. Und darum im Blick auf Jesus darf man das schon gar nicht so verstehen, dass Jesus einmal erschaffen worden wäre oder einmal geboren worden wäre. Nein, die Bibel sagt uns ganz klar, dass Jesus von Ewigkeit war und in Ewigkeit bleibt. Sonst wäre er ja nicht Gott. In Johannes 8, Vers 58 spricht Jesus mit Juden und er sagt zu ihnen eine sehr, sehr steile Aussage. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, bin ich. Ehe Abraham war, bin ich. Und es ist interessant, dass Jesus damit die gleiche Formulierung gebraucht wie Gott, als er sich Mose vorstellte. Gott hat über sich auch gesagt, ich bin der, ich bin. Also der, der schon immer war und sein wird. Ich bin der Ewige. Und wenn Jesus die gleiche Formulierung gebraucht, will er uns zum einen zeigen, dass er Gott gleich ist, aber dass er der Erstgeborene im Sinne der Position ist und nicht im Sinne, dass es einen Anfang bei ihm gab. In Vers 17 haben wir es ja auch gelesen, er ist vor allem. Oder in Vers 18, er, der der Anfang ist. Und mit Anfang ist auch nicht Anfang im wörtlichen Sinne zu verstehen. Wir Menschen können halt nur zeitlich denken, in einer zeitlichen Reihenfolge denken. Und Anfang bedeutet nicht, dass man einen Anfang gab, sondern der, der schon immer war. Er, der der Anfang ist. Und dann in Vers 18, der Erstgeborene aus den Toten. Wir gehen ja auf Ostern zu oder auf das Auferstehungsfest zu. Und Jesus war also der Erste, der von den Toten auferstanden war und nie mehr gestorben ist. Von allen, die jemals von den Toten auferstanden sind oder auferstehen werden, ist Christus der Erste, der niemals sterben wird. Und darum ist dieses der Erstgeborene aus den Toten sehr bezeichnend hier und absolut so zu verstehen. Er war der Erste, der auferstanden ist, ohne wieder zu sterben. Im 1. Korintherbrief in Kapitel 15, Vers 20 lesen wir das große Kapitel über die Auferstehung. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Und dann in Vers 18 lesen wir auch, dass er in allem der Erste sei. Also diese Position hat Gott ihm eingeräumt. Und darum heißt es auch im Philipperbrief in Kapitel 2, Vers 9, dass Gott ihm den Namen gegeben hat, der über alle Namen ist. Er soll in allem der Erste sein. Und trotzdem interessant, Wir werden immer wieder lesen, wie sich Jesus dem Vater unterordnete, wie er diese Position nicht für sich selbst nutzte, sondern diese Position ist ihm gegeben worden und die soll er auch in unserem Leben haben, in allem der Erste. Und ich denke, es ist wohl uns, wenn Jesus in unserem Leben, in allem die erste Position hat, den ersten Platz hat, den Vorrang hat, der, der alles bestimmt. Und wir merken, wie diese Dinge einfach ineinander greifen, dass er der König ist, dass er der Herr ist, dass er uns darum erlöst hat, weil er auch in unserem Leben diese Position einnehmen wollte, damit es uns gut geht. Und er das Ebenbild Gottes in unser Leben hineingebracht hat. Wir sehen, wie diese Dinge miteinander verflochten sind. Ich komme zum fünften. Und zwar lesen wir in Vers 16, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Das nächste, was uns Paulus hier über Jesus sagt, ist, dass er der Mitschöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren ist. Darum heißt es auch im Schöpfungsbericht, dass Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Selbst Herrschaften und Fürstentümer und Gewalten, somit auch die Engel, sind von Jesus, von Gott geschaffen. Es gab nämlich in Kolosse, also die Stadt, in der diese Gemeinde war, die Irrlehre, dass Jesus ebenfalls zu den Engeln gehörte und er nur ein Geist sei, der von Gott erschaffen wurde und somit von geringerer Stellung und Position sei als Gott. Und darum betont Paulus das hier in solcher Weise. Wir fragen uns vielleicht, warum legt er seinen großen Wert auf diesen Gedanken? Aber Paulus widerspricht ganz deutlich dieser Lehre und zeigt, wie unermesslich und überlegen Jesus den Engeln gegenüber ist. Auch im Hebräerbrief in Kapitel 1, Vers 4 heißt es, er ist umso viel mächtiger als die Engel, Jesus nämlich. Und dann lesen wir, dass er auch der Eigentümer der Schöpfung ist. Alles ist für ihn geschaffen. Alles gehört ihm. Auch ein Hinweis, dass er der König ist, dass er der Herr ist, dass ihm alles gehört. Alles ist für ihn geschaffen, dass er es bestimmt, dass er es kontrolliert. Und dann in Vers 17 lesen wir, und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Also Jesus ist nicht nur der Schöpfer aller Dinge, sondern Jesus ist auch der Erhalter der Schöpfung. Alles hat seinen Bestand in Jesus. Jesus ist also in Kontrolle, auch in dieser Zeit, auch in dieser Krise. Er erhält diese Welt. Er hält sich auch an die Verheißung Gottes, dass nicht aufhören soll, Sommer und Winter, Tag und Nacht, Frost und Hitze. All diese Dinge, die sollen ihren Bestand haben in ihm. Das griechische Wort, das hier gebraucht wird, bedeutet zusammenhalten. Also Christus erhält das Universum und er bewahrt die Kraft und das Gleichgewicht des gesamten Universums, die für die Existenz und für das Fortbestehen des Lebens auf dieser Erde überhaupt notwendig sind. Aber Jesus weiß alles. Jesus weiß auch, warum die Welt jetzt durch diese Krise gehen muss. Wir wissen es nicht, was er vorhat. Wir wissen es auch nicht, wie lange es noch dauern wird. Wir können nur beten und Gott vertrauen, dass er uns durchträgt. Aber genauso dürfen wir wissen, dass er die Kontrolle hat. Also noch einmal Vers 17, er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Darum jeder, der sich an ihn klammert, jeder, der ihm vertraut, jeder, der zu ihm gehört, wird in ihm seinen Bestand haben. Das dürfen wir wissen. Der, der Jesus gehört, darf wissen, dass Jesus als der gute Hirte auf ihn sorgen wird. Alles hat seinen Bestand in ihm. Was für ein großartiges Wort gerade in dieser Zeit. Und dann komme ich zum 6. Vers 18. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Es ist interessant, dass Paulus nun vom großen Weltbild, von den Dingen, die er im Blick auf die Schöpfung spricht, im Blick auf das Reich Gottes, im Blick auf die Gottesgleichheit von Jesus, dass er jetzt zurückkommt auf uns. Er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Also mir wird hier deutlich, wie es Paulus ein Anliegen ist, neu zu fokussieren, zu zeigen, warum Jesus auf die Erde gekommen ist, warum er gestorben und auferstanden ist, was der Fokus von Jesus ist, was er im Sinn hatte, was er jetzt für eine Position hat, was er jetzt für ein Ziel hat. Er ist das Haupt der Gemeinde. Also Paulus gebraucht dieses inzwischen so bekannte Bild des menschlichen Körpers, des menschlichen Leibes für die Gemeinde. Und er sagt, dass Jesus also das Haupt ist, das den Leib steuert, das den Leib leitet. Also das Haupt und der Leib sind eine Einheit, sie gehören zusammen, aber das Haupt steuert den Leib. Und da haben wir wieder das Vorige, dass er in allem der Erste sei. Er wäre also der Erste in unserem Leben, als seine Jünger sein, in unserem persönlichen Leben. Er will aber auch der Erste in der Gemeinde sein. Er ist das Haupt der Gemeinde. Im Epheserbrief haben wir auch wieder gleich zweimal diesen Ausdruck, diesen Gedanken. Ich lese Epheser 1, Vers 22. Da heißt es, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Oder in Kapitel 4, Vers 15, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also hier spricht Paulus davon, dass der Leib zu Jesus hin, zum Haupt hin wächst, dass das Haupt Christus den Leib bestimmt, steuert, leitet. Und ich komme zum 7. und letzten in diesem Abschnitt. In Vers 19 heißt es, und in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle. Gott gefiel es, die ganze Fülle in ihm wohnen zu lassen. Im Grunde kommen wir zurück zu dem Gedanken, dass er Gott ist, dass er Gott gleich ist, dass er das Ebenbild Gottes ist. Weil genauso wie in Gott die ganze Fülle wohnt, so wohnt in Christus die ganze Fülle. Die Fülle an Reichtum, die Fülle an Kraft, an Weisheit, an Herrlichkeit, an Weitblick, Vollkommenheit, Überfluss. All diese Dinge sind in Fülle da in Christus. Alles, was Gott hat, hat auch Jesus. Alles, was Gott kann, kann auch Jesus. Alles, was Gott weiß, weiß auch Jesus. Den gleichen Gedanken haben wir im Kolosserbrief in Kapitel 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wie großartig. Wir haben einen Herrn, wir haben einen guten Hirten, wir haben einen Meister, wir haben einen, der persönlich auf uns sorgt, der uns auch durchträgt durch solche Zeiten, einen, in dem die Fülle ist, bei dem es nie Mangel gibt, bei dem nie etwas ausverkauft ist, wie in diesen Tagen so verschiedene Sachen ausverkauft sind. Nein, bei Jesus ist die Fülle. Darum finde ich das so interessant zum einen und so großartig und so ermutigend für jeden Einzelnen von uns, die wir an Jesus glauben und gerade in Anbetracht dieser Woche und des Auferstehungsfestes, das wir feiern, dass wir uns bewusst machen, wer Jesus ist, dass wir uns neu diese Dinge vergegenwärtigen. Und ich denke, diese Erkenntnisse über Jesus, die, und das soll ja auch der Zweck dieser Betrachtung sein, die werden uns dann zunächst einmal zeigen, was das bedeutet hat, dass Jesus als das Ebenbild Gottes klein und gering geworden ist, in diese Welt gekommen ist, Mensch geworden ist, um sich dann von den Menschen kreuzigen zu lassen, um aber dann zu demonstrieren, dass er der Stärkste ist, dass er stärker ist als der Tod und die mitnimmt, die an dieses Werk glauben. Das sollte uns mit Erstaunen, mit Dankbarkeit, aber auch mit tiefer Ehrfurcht erfüllen, dass er bereit war, diesen Weg für uns zu gehen. Und darum fällt mir jetzt gerade ein, würde ich sehr gern diesen Abschnitt auch noch dazu lesen. Das ist eigentlich ein weiterer Hymnus über Jesus, der uns im Philipperbrief geschildert wird, Philipper 2. Ab Vers 5, da heißt es, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, da haben wir es wieder, weiter Vers 7, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja bis zum Kreuzestod. Darum hat ihn auch Gott über alle Maßen erhöht und ihm dem Namen geschenkt, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir merken plötzlich, wie sich diese beiden Abschnitte ähneln. Viele der Gedanken aus dem Abschnitt aus dem Kolosserbrief finden wir auch hier wieder, und es kann ja gar nicht anders sein. Also diese Betrachtung soll uns mit Ehrfurcht erfüllen, mit Dankbarkeit, mit Staunen, mit Anbetung, mit Beugung. Aber sie sollen uns auch motivieren, wirklich Jesus den ersten Platz einzuräumen. Gott hat Jesus gesetzt, nicht nur in die Schöpfung, sondern auch in unser Leben, damit er der Erste sei. Kein anderer Platz ist ihm angemessen als der erste Platz. Und darum ist das für unser Leben so wichtig. Erst wenn Jesus den ersten Platz hat, wird es uns gut gehen, wird sich der Plan Gottes, die Gedanken Gottes werden sich erfüllen und wir werden vorwärts kommen im Glauben, wir werden letztlich das Ziel erreichen. Die Gedanken sollen uns auch im Glauben stärken, wirklich unser ganzes Vertrauen auf ihn zu setzen, in dem alle Fülle ist, der alle Macht hat, der Gott gleich ist. Und darum sollten sie uns auch in einer Zeit wie dieser sicher und gewiss machen und uns zugleich auch helfen, Jesus wirklich gebührend anzubeten und ihm unser Leben neu zu schenken. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Jesus, ich danke dir so sehr. Auch gerade angesichts dieses Abschnittes, den wir betrachtet haben. Ich danke dir so sehr, dass du uns so geliebt hast, dass du diesen Weg für uns gegangen bist. Den Weg der Schmach, den Weg des Spottes, den Weg der Schmerzen, den Weg des Zornes Gottes. Du hast den Fluch Gottes auf dich genommen, damit wir gerettet werden, damit wir vom Fluch befreit werden, damit wir Kinder Gottes werden können. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Weg, den du bis zum Schluss durchgegangen bist. Du warst gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und du bist siegreich auferstanden und hast bewiesen, dass du wirklich der Herr bist, auch über den Tod. Jesus, wir können dich nur anbeten und preisen und dir auch vor allem danken, dass du dich uns geoffenbart hast, dass wir in deiner Gnade das erkennen durften, dass du das für uns persönlich getan hast und dass wir das angenommen haben. Danke, Jesus, dass du uns auch durch diese Zeit begleiten wirst. Und wir beten an dieser Stelle wieder neu für unsere Welt, für unsere Stadt, für unser Land, dass du Gnade schenkst, dass Menschen dich suchen und finden, dass du aber auch Gnade schenkst, dass diese Zeit bald vorübergeht. Herr, wir bitten dich für unsere Politiker, dass du sie leitest in ihren Entscheidungen. Wir beten immer wieder neu um Kraft für das medizinische Personal. Wir beten immer wieder neu für die Menschen, die von dieser Not betroffen sind und nicht ein- und auswissen, verzweifelt sind, Herr. Jesus, wir vertrauen dir, dass wenn vielleicht doch eine schwierige Zeit auf uns zukommt, eine Finanzkrise oder Wirtschaftskrise oder was immer auf uns zukommen sollte, danke, dass du uns da durchtragen willst. Und so segne ich jeden Einzelnen, der dich liebt und der dir nachfolgt und der dir vertraut, dass du ihm hilfst, in dieser Zeit an dir festzuhalten und mit dir durch diese Zeit zu kommen. In Jesu Namen soll es geschehen. Amen. Ich möchte uns zum Schluss segnen mit einigen Versen aus Offenbarung 1. Da heißt es: Ihm, der uns liebt und uns durch sein Blut von unseren Sünden gewaschen und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern für seinen Gott und Vater, ihm gehört die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Damit segne und behüte uns unser guter, treuer Herr. Er führe uns, er erweise seine Herrlichkeit und Macht an uns. Und er schenke uns Gnade und den Glauben, dass wir in seiner Hand geborgen sind. Danke, Jesus, dass du mit uns gehst und dass du jeden, der dir vertraut, wirklich nicht verlässt. Amen.